Ein herzliches Willkommen, liebe Zuhörer, hier bei Radio Horeb. Ebenfalls möchte ich unseren Referenten Pater Hans Buob, Exerzitienmeister aus Hochaltingen, zur Sendung Spiritualität begrüßen. Grüß Gott, Pater Buob.
Grüße Gott.
Die Liturgie ist der Höhepunkt, dem das Tun der Kirche zustrebt und zugleich die Quelle, aus der all ihre Kraft strömt. Das ist ein Zitat aus dem Schreiben über die Liturgie im Zweiten Vatikanischen Konzil. In einer Reihe betrachten wir das Geheimnis der Liturgie, um es besser mitzufeiern und daraus leben zu können. Pater Buob, wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag. Ich übergebe das Wort an Sie.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich muss Ihnen gleich von Anfang an sagen, diese Gedanken, die ich Ihnen jetzt vortrage, die habe ich von einem französischen Theologen, der unwahrscheinlich tief über dieses Geheimnis der Liturgie geschrieben hat. Als ich dieses Buch gelesen habe, habe ich ganze Stellen, muss ich ehrlich sagen, eigentlich jetzt nicht verstanden im Sinne, dass ich es hätte ins Wort bringen können. Ich habe nur geahnt, was der mit diesen Worten sagen will. Und da ist mir es eigentlich aufgegangen, ein Geheimnis kann man nicht ins Wort bringen. Und gerade das Geheimnis der Liturgie ist ja etwas, was nicht fassbar ist. Und deshalb verstehen es oft viele nicht. Das heißt, vielleicht sehr viele nicht. Denn es ist eine unbegreifliche Wirklichkeit. Man kann manchmal, und so möchte ich Sie jetzt einladen, diese vier Treffen, wenn Sie dabei sein können, jetzt September, Oktober, November, Dezember, vielleicht diese vier Treffen zusammenzusehen. Ich kann immer nur einen Aspekt einmal bringen. Ich sage es Ihnen ehrlich, von dem, was ich selber einigermaßen verstanden habe. Aber verstanden im Sinne von mehr ahnen als verstehen. Denn Geheimnis kann man nicht verstehen. Verstehen heißt ja, ich kann es total begreifen, ich kann es durchschauen, ich kann es umschreiben, ich kann es fassen. Aber dieses Geheimnis, um das es in der Liturgie geht, das ist ein unendliches, ist ein ewiges, ist etwas, was wir mit unseren menschlichen Vorstellungen, mit unserem sinnenhaften Denken einfach nicht begreifen können. Wir können uns nur auf das Geheimnis einlassen, können uns diesem Geheimnis nur ausliefern. Vielleicht ein Bild dafür: bei dem Geheimnis sind Worte, also diese menschlichen Worte, die ich auch jetzt gebrauche, dann in dem, was ich Ihnen sage, ist eigentlich nur das äußerlich Sichtbare bzw. Worte Hörbare, äußerlich Hörbare. Das sind menschliche, begrenzte Worte. Und durch dieses äußerlich hörbare Wort fließt gleichsam das Unsichtbare des Geheimnisses zum Menschen. Ein schöner Vergleich wären die großen Überlandsleitungen der Elektrizität, nicht, die Sie ja überall sehen, die großen Überlandsleitungen. Nicht? Wir sehen die Überlandsleitung, aber nicht den Strom, der durchfließt. Und so müssen Sie Liturgie verstehen, die Worte in der Eucharistie. Die verschiedenen Aussagen, das sind ja alles menschliche Worte, begrenzte Worte. Es sind, versuchen Sie so zu verstehen, die Worte sind hörbare, Möglichkeiten, durch die aber das unsichtbare, ewige Geheimnis zum Menschen fließt. Und die mit Liturgie ist gemeint die Eucharistiefeier. Nicht, weil manche, das wissen Sie ja selber, einfach sagen, ach, das ist schon wenig Abwechslung in der Eucharistiefeier, sind immer dieselben Worte und immer dasselbe Kanon, deshalb machen manche einen eigenen und so weiter. Verstehen Sie? Die wissen nicht, um was es letztlich geht. Nicht? Diese Worte können immer die gleichen sein, so wie die Überlandsleitungen sind auch immer die gleichen. Ja? Durch die aber ein unbegreifliches Geheimnis zum Menschen fließt. Und das ist nicht hörbar, nicht sichtbar, aber es ist eine große, große Wirklichkeit, die wir immer nur demütig annehmen können und können uns nur in der Liturgie einfach hineingeben in die Worte, in die Gesten der Eucharistiefeier, des Kanon vor allem, um uns diesem großen Geheimnis Gottes auszuliefern. Und ich möchte jetzt einmal auf das zuerst eingehen heute. Einfach ein paar Gedanken, nicht zu lange, damit Sie auch Zeit haben zum Nachdenken, zum Überlegen. Es sind Gedanken, die Sie nicht einfach nur wörtlich hören sollten, sondern wirklich auch jetzt schon durch das Wort durchhören auf dieses unbegreifliche Geheimnis hin. Und zwar, wo ist die Quelle dieses Geheimnisses, das in der Liturgie zu uns fließt? Wo ist eigentlich der Quell, aus dem dieses Geheimnis kommt, der in der Liturgie zu uns fließt? Der heilige Paulus spricht im Epheserbrief 3,9 von dem verborgenen Geheimnis seit Ewigkeit. Und genau das ist es. Das verborgene Geheimnis seit Ewigkeit. Also das, was im dreifaltigen Gott ist, das kann ja kein Mensch begreifen oder ergründen. Wir müssen ja selber Gott sein. Ein verborgenes Geheimnis, das in der Liturgie zu uns strömt. In der geheimen Offenbarung, Kapitel 22, Vers 1 und 2, da dürfen wir einen Blick in dieses verborgene Geheimnis tun. Da heißt es: Der Engel zeigte mir den Strom von Lebenswasser, durchsichtig wie Kristall. Er strömte aus dem Thron Gottes und des Lammes hervor. Inmitten des Platzes und auf beiden Seiten des Stromes stehen Bäume des Lebens, die 12-mal Frucht tragen. 12 ist die Vollzahl, ja, immer. Jeden Monat einmal. Und ihre Blätter können die Völker heilen. Also ein Blick in das verborgene Geheimnis. Ein Strom von Lebenswasser. Er strömt aus dem Thron Gottes und des Lammes hervor. Also aus dem Geheimnis der heiligen Dreifaltigkeit. Johannes, der Apostel also, sieht in dieser Vision die unbeschreibliche Energie, sagen wir mal Energie, also Kraft, Fülle, ja, Energie der heiligsten Dreifaltigkeit, und zwar im Herzen der Kirche der Endzeit, in der wir leben. Er sieht also genau das im Herzen der Kirche heute. Und das ist im Herzen der Kirche, ist der Höhepunkt, das ist die Liturgie, das ist die Eucharistiefeier. Das sieht er, diese gewaltige Energie der heiligsten Dreifaltigkeit, also diesen Strom, der hindurchfließt, ja, durch die Worte der Liturgie. Wenn wir uns also bewässern lassen, jetzt im Bilde dieses Stromes des Lebenswassers, wenn wir uns also von dieser göttlichen Fülle, diesem göttlichen Leben, dieser göttlichen Energie wirklich erfüllen lassen, wenn wir uns davon bewässern lassen, von diesem Lebensstrom, dann werden wir zu Bäumen des Lebens, sagt Johannes. Ergriffen vom Geheimnis, nämlich Gottes, des Dreifaltigen, das er zeichenhaft darstellt. Also wir selber werden zu diesen Bäumen, die dauernd Frucht bringen, wenn dieses Lebenswasser aus dem innersten Geheimnis Gottes zu uns fließt, in uns fließt, was ja geschieht in der Eucharistie. Also es ist etwas, wo Sie selber spüren, das ist nicht mehr vorstellbar. Aber auch spüren, wie die Liturgie die Quelle unseres Apostolates ist. Wenn wir hier hineingehen, uns von diesem Lebensstrom aus dem Innern Gottes wirklich durchdringen lassen, bewässern lassen, wenn man es mal so bildhaft sieht, nicht? Dann wird alles, was wir tun, 12-mal heißt immer fruchtbar sein, fruchtbar und zum Heil der Menschen. Der von allen oder vor allen Äonen gezeugt wurde, der von, also von aller Ewigkeit gezeugt wurde, wie es in der Schrift heißt, führt uns ins Geheimnis ein. Und was ist es? Der lebendige und wahre Gott ist Vater. Das ist das Geheimnis. Der vor allen Äonen, vor aller Ewigkeit gezeugt wurde, das ist Jesus Christus, das ewige Wort, führt uns ins Geheimnis ein. Und das Geheimnis ist, der lebendige und wahre Gott ist Vater. Er ist Vater. Er ist der schöpferische Vater, der Leben zeugt. Und wie dieser Strom also zu uns fließt in der Liturgie, erzeugt er Leben, Fruchtbarkeit, Heilung. Wie es Johannes schaut, die schöpferische Quelle aller Dinge, die existieren, ist von Ewigkeit her Quelle im Herzen der heiligsten Dreifaltigkeit. Diese schöpferische Quelle, ist ja der Vater, diese schöpferische Quelle von allem Seienden, von allem, was existiert, ist von Ewigkeit her Quelle im Herzen der heiligsten Dreifaltigkeit. Da entströmt das Geheimnis der Liturgie. Der Vater ist also der Quell des Wortes. Das Wort ist Jesus. Der Vater ist der Quell des Wortes, das er ausdrückt und auch des heiligen Hauches, den er ausatmet. Beides. Der Vater ist der Quell des Wortes, das er ausdrückt, durch das er spricht, es werde, und auch des heiligen Hauches, den er ausatmet, des heiligen Geistes. Der Vater ist der Quell. Aber er ist Quelle als Kommunion. Kommunion heißt als Gemeinschaft, als gegenseitiger Austausch. Der Sohn existiert also ihm vollkommen zugewendet. Der Vater spricht den Sohn das Wort nicht einfach aus, so von sich weg, sondern, da merken Sie, es ist schwer, das auszudrücken. Aber der Sohn existiert aber ganz und gar auf den Vater hingewandt. Es ist ein dauernder Lebensaustausch. Und der Heilige Geist ist restlos aus ihm. Ja? Und er, der Sohn, Jesus, gibt ihm die Gabe zurück, dem Vater. Die Gabe, die er selber ist, er das Wort. Und die vom Vater ausgeht. Das heißt, der Sohn ist dauernd dem Vater zugewandt. Also die Quelle, das ist die heiligste Dreifaltigkeit, ist Communio, ist eine Gemeinschaft, ist ein unheimlicher Austausch von Leben, würden wir sagen. Und genau das ist das Geheimnis, das in der Liturgie zu uns strömt. Nicht? Das nicht fassbar ist, das nicht begreifbar ist, das man nur aufnehmen kann, sich einlassen kann. Also der Sohn gibt gleichsam dem Vater die Gabe zurück, die er selber ist und die ja wieder vom Vater ausgeht. Also ein dauerndes Schenken und Empfangen, also Leben in Fülle. In dieser Kommunion der heiligen Dreifaltigkeit wird also keine Person für sich genannt, also unabhängig von den anderen, sondern man kann sie immer nur zusammen nennen, weil sie ja ein dauernder Austausch ist. Ich kann keine der göttlichen Personen von der anderen trennen. Nicht? Dann wäre dieser, die Fülle des Lebens, Gott als Liebe, Gott als Leben, wäre nicht mehr gegeben. Es würde ja kein Austausch mehr stattfinden, ein Geben und Empfangen, ein dauerndes, das ist ja Leben. Das Geheimnis jeder Person, der drei göttlichen Personen, besteht darin, für den anderen da zu sein. Das ist dieses Leben. Das ist das Geheimnis jeder göttlichen Person. Sie ist immer für die anderen da. Jeder für den anderen. Das ist Liebe. Das ist Fülle des Lebens. Das ist nicht Stillstand, nicht, sondern das ist dauernd Bewegung. Also mit unseren Worten eben ausgedrückt, Zeichen einer Fülle von Leben, von Austausch, der nicht aufhört. Jean Gabon, dieser französische Theologe, der schreibt, wenn diese Liebesflut der heiligsten Dreifaltigkeit sich einmal nach außen ergießen wird, beginnt sowohl die Heilsgeschichte wie auch unsere eucharistischen Hochgebete. Interessant. Wenn dieser Liebesflut sich einmal nach außen ergießt, und wir kommen ja nachher drauf, wie das langsam gekommen ist, beginnt sowohl die Heilsgeschichte, drum deshalb das Bild, das Johannes sieht, die Bäume, die dauernd Frucht bringen und die Blätter, die den Völkern zum Heil sind. Es beginnt die Heilsgeschichte und es beginnen unsere eucharistischen Hochgebete. Das ist das große Geheimnis Gottes, was wir gerade versucht haben, ein bisschen zu umschreiben, zu uns kommt, so wie der elektrische Strom durch die Leitung. Kommt er durch die Worte des eucharistischen Hochgebetes zu uns. Und in der Fülle der Zeit, Sie kennen das Wort, in der Fülle der Zeit ist Gott Mensch geworden in Jesus Christus, nicht? Das ist die Fülle der Zeit, hören wir an Weihnachten vor allem. Nicht? In der Fülle der Zeit ist die Ankunft dieses Geheimnisses. Also dieses Geheimnis, das von Ewigkeit in Gott verborgen war, kommt in der Fülle der Zeit zu uns. Nicht? Jetzt ist die Ankunft dieses Geheimnisses in der Welt. Also die ganze Energie, sagen wir mal Energie, das ist so ein Begriff der Fülle, ja? Die ganze Energie und Kraft dieser machtvollen Gabe, die sich in diesem Strom des Lebens aus dem Herzen Gottes anbietet, begegnet endlich einer anderen Quelle. Die ganze Energie und Kraft der machtvollen Gabe, die Gabe ist ja Jesus, ja, der ja vom Vater als Gabe uns geschenkt ist. Nicht? Also diese Kraft und Energie in Jesus, die sich ja in diesem Strom des Lebens aus dem Herzen Gottes also anbietet, begegnet endlich einer anderen Quelle. Was für einer? Das ist die Quelle des Empfangens in der Tochter Zion, wie das Alte Testament sagt, nämlich in Maria, im Urbild der Kirche. Nicht? Sie ist ebenfalls eine Quelle, aber eine Quelle des Empfangens. Und in der Menschwerdung des ewigen Wortes, der die Gabe des Vaters ist, nicht? Kommt der ganze Lebensstrom aus dem Geheimnis der Dreifaltigkeit zu uns und stößt, wie es man so sagen will, trifft auf die Quelle des Empfangens in Maria. Sie empfängt diese Gabe. Und auf diese Tage der Menschwerdung Jesu im Schoß Mariens, auf diese Tage oder auf diesen Tag, hat der Prophet Ezechiel schon vorausgeblickt. Er schreibt in Ezechiel 47,1, Wasser wird von unten dem Tempel hervorbrechen. Also Wasser wird von unter dem Tempel hervorbrechen. Aber seine Quelle ist verborgen. Merken Sie es, der Prophet sagt nur, Wasser wird von unter dem Tempel hervorbrechen. Wasser kommt, muss aus einer Quelle kommen. Aber wo ist die Quelle? Es ist noch die Zeit der Erwartung. Die Quelle ist noch verborgen bei der Menschwerdung. Und lange bevor Maria das ewige Wort empfangen hat, hat sie als Trägerin dieses Wortes, wozu sie ja berufen wurde, die Hingabe dessen erlernt, der das reine Jawort an den Vater ist. Also sie hat diese Hingabe Jesu an den Vater, der ja ganz auf den Vater hin ist, der sich dauernd wieder dem Vater als Gabe wieder zurückschenkt, unaufhörlich. Dieses vollkommene Jawort zum Vater, das hat sie in ihrem Leben als Vorbereitung gleichsam erlernt. Und im Heiligen Geist ist sie geformt, wie der Engel ja sagt, voll der Gnade. Das heißt also, sie ist geformt worden. Sie hat, wenn sie voll der Gnade ist, voll dieser Gabe, hat sie dieses Ja-Wort Jesu zum Vater in sich selbst heranreifen lassen. Nicht? Wie gesagt, der Heilige Geist hat sie geformt. Und damit erkennt sie, dass die fruchtbarste Tätigkeit des Menschen darin besteht, seines Gottes fähig zu werden. Also wir müssen Gottes fähig werden. Wir müssen uns in diese Bereitschaft Mariens hineinfinden. Auch in die Bereitschaft Jesu, nämlich zu empfangen. Jesus empfängt sich aus dem Vater, aus seit Ewigkeit. Nicht? Maria empfängt diese Gabe des Vaters. Sie empfängt. Ja? Es ist, wenn wir empfängnisbereit sind, sind wir gottesfähig. Und so kann Maria, die niedrige Magd, wie sie sich ja nennt im Magnificat, dem Engel Gabriel mit ihrem ganzen Wesen antworten. Und interessant, sie antwortet mit dem Wort, dass ihr Herr und Schöpfer am Beginn der Zeiten schon gesprochen hat, in Genesis 1,3, dies soll sein, es werde und es wurde. Und dasselbe Wort, also das, dies soll sein, dasselbe Wort spricht Maria in Lukas 1,38, ja, dies soll sein. Mir geschehe nach deinem Wort, dies soll sein. Es ist praktisch das gleiche Wort, das der Schöpfer am Beginn gesprochen hat. Das spricht Maria jetzt auch. Dies soll sein. Maria sagt also ja. Und der Geist überfällt sie gleichsam und vereint nun das ewige Wort, der zweite göttliche Person, das ewige Wort und das Ja, also die göttliche mit der menschlichen Energie, könnte man sagen, also Fülle, ja? Gabe mit dem Empfang. Der Geist Gottes vereint die Gabe, der Sohn ist die Gabe des Vaters, die Gabe mit dem Empfang in Maria. Also hier vereint sich die göttliche und die menschliche Energie, ich sag mal Energie, das ist nicht ein Wort auch von der heiligen Hildegard, aber ich denke, es ist ein gutes Wort für etwas, was wir nicht ausdrücken können, dass dieses ganze Geheimnis Gottes, dieses göttliche Sein, Heiliger Geist ist dieser vollendete Bund zwischen dem Wort und dem Fleisch. Er ist der vollendete Bund, er verbindet Wort, das zweite göttliche Person, mit dem Fleisch. Er bewirkt ihn. Also in Jesus verbindet sich im Schoß Mariens Gottheit und Menschheit. Der Geist ist dieser vollendete Bund zwischen Wort und Fleisch. Und er bewirkt diesen Bund, diese Verbindung, diese Einheit. Bei der Schöpfung wird das, was ist, aus dem Nichts ins Dasein gerufen. Als der Vater sein Wort spricht, das soll sein, es werde, da ward die Erde. Ja? Das war bei der Schöpfung. Da wird das Ganze, die ganze Existenz, das ganze Sein, die Erde, aus dem Nichts ins Dasein gerufen. Bei der Neuschöpfung, also jetzt bei der Menschwerdung, bei der Verbindung des ewigen Wortes mit dem Fleisch, mit der Menschheit. Bei dieser Neuschöpfung wird der ewige Vater oder besser gesagt, wird der vom Vater von Ewigkeit gezeugte Sohn Jesus aus lebendiger Erde geformt, also aus dem ganzen Sein seiner Mutter. Merken Sie, am Anfang war dieses Wort das Werde. Die Erde wurde aus dem Nichts geschaffen. Bei der Neuschöpfung wird dieser ewig vom Vater gezeugte Sohn aus lebendiger Erde, das ist der Mensch, Maria, die er aus Erde genommen ist, ja, geformt, also aus dem ganzen Sein seiner Mutter. Und ihre Frage ist, wie wird das geschehen? Und sie findet ihre Antwort im Heiligen Geist, also im verborgenen Pfingstereignis von Nazareth. Im verborgenen Pfingstereignis von Nazareth. Denn hier war der Heilige Geist machtvoll am Werk. Ja? Also dieses wie soll das geschehen? Die Antwort ist das Pfingstereignis, das verborgene Pfingstereignis von Nazareth. Nun, das Zeitalter der geheimnisvollen, jetzt sage ich wieder ein Wort, Synergie, ein Wort, das die Wüstenväter schon benutzt haben, die ganzen Väter der Kirche am Anfang, auch Hildegard von Bingen benutzt das. Das meint dieser Zusammenfluss zwischen dem göttlichen Lebensstrom, der von diesem ewigen Urquell der Dreifaltigkeit hervorbricht, dieser Zusammenschluss zwischen dem göttlichen Lebensstrom und der Welt des Fleisches hat also begonnen. Dieses Zeitalter, wo das geschieht, hat begonnen. Es hat begonnen im Schoß Mariens, wo das ewige Wort sich vereint durch die Kraft des Geistes mit der Menschennatur. Ja. Nun, dieser Begriff Synergie, also diese Zusammenenergie, dieser Zusammenfluss dieses Lebensstromes und dessen, was im Menschen vom Geist Gottes bereitet ist, damit er empfangen kann, dieses Wort übersteigt irgendwo unsere Vorstellungskraft, was wir uns da vorstellen sollen, übersteigt die rationalen Kategorien in seiner Aussage. Wissen Sie, gemeint ist die einmalige Einigung zwischen Gott und Mensch in Jesus Christus und dann im christlichen Leben. Denn was ist in der Taufe geschehen? In meiner Taufe ist genau dasselbe geschehen wie im verborgenen Pfingstereignis in Nazareth. Nicht? Da, wo auch in der Taufe das ewige Wort sich vereint mit meiner menschlichen Natur. Ich bin der fortlebende Christus. Ich bin zu Christus geworden. Ich bin ein Glied des Christi. Verstehen Sie? Und da fließt wiederum die Synergie. Das heißt, der göttliche Lebensstrom, der in Jesus Christus jetzt als Person in die Welt gekommen ist, verbindet sich mit meiner Empfangsbereitschaft. Und ich werde durch den Heiligen Geist in diesen Bund mit Christus, Taufbund, hineingenommen, so wie im Schoß Mariens. Deshalb, es geht um eine einmalige Einigung zwischen Gott und Mensch in Christus, das ist im Schoß Mariens geschehen, und in unserem christlichen Leben, das beginnt mit dem gleichen Ereignis in der Taufe. Seit dieser Synergie, also wo dieses zusammenfließt, die Gabe von Gott und die Empfängnisbereitschaft vom Menschen her, dieses erste Pfingsten in Nazareth wird alles personhaft. Es wird zu einer Geistesmacht, personhaft. Das heißt, diese Energie, diese Fülle, dieses Geheimnis in Gott, das sich in Jesus Christus uns zuwendet, unsere menschliche Natur in sich aufgenommen hat, das, wo alles zusammenfließt, er verbindet in der Taufe sich mit jedem von uns. Also das heißt, es wird personhaft. Es ist jetzt anwesend, diese Fülle in einer Person. Und fortan wird alles, was Fleisch ist, also geschaffenes Sein, alles, was Fleisch ist, Mensch, von dieser Energie der Liebe durchdrängt sein. Dieser Lebensstrom, der sich aufgrund des Empfangs geeint hat, nimmt eben einen Namen an, und das ist Jesus Christus. Er ist dieser Lebensstrom, der aus dem Thron des Vaters und des Lammes hervorfließt. Dieser Lebensstrom, den Ezechiel eine schaut, aber hier im Vater ist die Quelle, er ist die Quelle und der Sohn ist der Lebensstrom. Jetzt ist also die Quelle da, noch verborgen, in dieser Kenosis, also in dieser Einheit zwischen Mensch und Gott in Christus. Aber sie ist geboren, die Quelle ist geboren. Sie merken, da kommt noch etwas ganz anderes, was ganz Großes, was wir nächstes Mal genauer noch beobachten. Nun, darin besteht also die Fülle der Zeit, von der ich anfangs sprach, nach Galater 4,4. Nicht? Also diese Erfüllung aller Erwartung der Verheißungszeit. Die Verheißungszeit ist das ganze Alte Testament, wo die Propheten das alles so einzeln vorausschauten, so wie Ezechiel diese gewaltigen Strom aus dem unteren Tempelbereich. Ja? Jetzt ist die Fülle der Zeit. Jetzt ist der Strom angekommen, aber in Jesus Christus noch verborgen. Das ist die Erfüllung aller Erwartung des Alten Testamentes. Und der Einzug der Gegenwart Gottes in das, was bisher nach dem Psalm 88,13 das Land des Vergessens war. Das ist dieser Quell, dieser Lebensstrom in Jesus Christus. Er zieht ein, das ist die Gegenwart Gottes in Jesus Christus. Er zieht ein in das, was eben der Psalmist noch genannt hat im Alten Testament. Wir sind das Land des Vergessens. Aber jetzt tritt der ein, der uns nicht vergisst. Es ist also, könnte man wieder bildhaft sagen, es ist der Einbruch des Tages in unsere Nacht. Das ist dieser Lebensstrom aus dem Innersten Gottes, das Geheimnis der Liturgie, das in der Liturgie strömt. Es ist der Einbruch des Tages in unsere Nacht. Es ist der Einstrom des Lebenswassers in unsere Todeswüste. Das ist bildhaft natürlich, aber Sie verstehen dann die Kraft oder ahnen mehr die Kraft dieses Stromes. Jesus also ist diese Fülle, die Fülle, die aus dem ewigen Geheimnis Gottes kommt. Und zwar ist es nicht mehr einfach als ein gesprochenes Wort, wie im Alten Testament, wo der Vater zu den Menschen gesprochen hat durch die Propheten. Das war das Wort, Jesus, das Wort, das ewige Wort, die zweite göttliche Person. Jetzt ist die Fülle nicht mehr einfach das gesprochene Wort wie im Alten Testament, sondern als das personhafte Wort des Vaters. Dieses Wort, das die Propheten ausgesprochen haben, ist jetzt in einer Person gegenwärtig. Nicht? Und in dieser Person Jesu Christi ist dieses unaussprechliche Geheimnis, dieses verborgene Geheimnis seit Ewigkeit verborgen im Vater. Und nun schauen wir auf die Stunde Jesu oder auf das Ereignis des Mysteriums, des Geheimnisses. Sie wissen, Jesus hat sehr oft von seiner Stunde gesprochen. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Nicht? Und dann kam die Stunde, das ist die Stunde von Karfreitag und Ostern, die Stunde seines Todes und seiner Auferstehung. Nun, als der Lebensstrom, Sie haben jetzt ein bisschen Ahnung, dass diese Fülle, die aus dem Vater hervorgeht, von Ewigkeit in ihm verborgen, als der Lebensstrom in unser Fleisch eintauchte, also Mensch wurde, nämlich Jesus, erfolgte der Anbruch der zweiten Fülle. Im Maße, wie der Sohn sich in seiner Fleischwerdung entäußerte, offenbart sich die Liebe des Vaters, und die ist maßlos. Also wir sprechen von einer zweiten Fülle. Die erste Fülle der Zeit, als Jesus Mensch wird, als der Lebensstrom ins Fleisch eintaucht, Jesus Mensch wird, als das Wort in einer Person sichtbar wird. Nicht? Und in dem Maß, und das ist die zweite Fülle, das ist dann seine Stunde, wo alles gleichsam aus ihm ausbricht in die Welt hinein. Dieser ganze Lebensstrom. Im Maße, wie also der Sohn sich in seiner Fleischwerdung entäußert, Sie kennen das Wort, er hat seine Gottheit abgestreift, offenbart sich eben die Liebe des Vaters, und die ist maßlos. Es heißt bei Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab. Johannes 13,1 schreibt sogar, da er die Seinen geliebt, liebte er sie bis ans Ende der Liebe, also bis zum Tod. Also das ist diese maßlose Liebe des Vaters, die sich in diesem Ergießen des Lebensstromes aus seinem Innersten eben ergibt in der Menschwerdung Jesu. Und damit eigentlich bricht die Stunde an, auf die alles Vorhergehende hinzielte. Alles Vorhergehende ist die ganze Alte Testament und die ganze Menschwerdung, die Sichtbarwerdung des ewigen Wortes, eben Jesus Christus, in dem der Lebensstrom aus dem innersten Geheimnis Gottes gegenwärtig ist. Ja. Damit bricht also die Stunde an, auf die alles Vorhergehende hinzielte. Also die Stunde des Kreuzes und der Auferstehung. Und hier ereignet sich das Mysterium, das Geheimnis, das von Ewigkeit in Gott verborgen war. Und die von Gott in der Zeit des Alten Testamentes zum Beispiel gewirkten Heilsereignisse, was ja Gott durch die Propheten und so weiter, durch Mose getan hatte, das waren alles nur Schatten. All diese gewirkten Heilsereignisse waren nur Schatten. Ja, sogar die rettenden Taten Jesu während seines öffentlichen Lebens, wo er also Menschen geheilt hat, Brot vermehrt hat und so weiter, also geholfen hat. Also auch diese rettenden Taten Jesu während seines öffentlichen Lebens waren nur vorlaufende Zeichen seines endgültigen Werkes. Noch war diese zweite Fülle nicht angebrochen. Diese ganze göttliche Synergie, kann man sagen, dieses ganze göttliche Geheimnis von Ewigkeit in Gott verborgen, war in Jesus gegenwärtig. Aber das Gefäß war noch nicht zerbrochen, damit es auch strömen kann. Nicht? Also auch selbst das öffentliche Leben Jesu, diese rettenden Taten, war nur vorlaufende Zeichen seines endgültigen Werkes. Denn was heißt es schon für Gott, den Menschen zu retten? Sicher, nicht ihm irgendeinen Theologiekurs halten, Lehre verteilen oder ihm bestimmte Sittengesetze beizubringen oder ähnliches. Das ist sicher nicht alles, gehört sicher auch dazu, aber ist nicht alles. Es bleibt die Hauptfrage, die den Menschen ungelöst, man kann sagen, wirkt, richtig wirkt. Also eine Hauptfrage, die ihm auf der Seele liegt. Und was ist das? Nämlich, ich existiere wohl, aber ich existiere als Raub des Todes. Verstehen Sie das? Jeder muss sterben. Was ist das für eine Existenz? Wenn ich weiß, es kommt der Moment, wo mein Leben zu Ende ist. Das ist die Hauptfrage des Menschen. Die ist noch nicht gelöst. Damals. Ich existiere, aber als Raub des Todes. Und zwar, das kann in jedem Moment sein. Das kann im letzten Moment sein. Also, wozu dann und deshalb sittliche Modelle oder Anweisungen zu einem seligen Leben, solange ich unter dem Gesetz des Todes stehe? Solange das Hauptmotiv dieser unheilvollen Tragödie nicht überwunden ist, nämlich der Tod. Tragödie, unheilvolle Tragödie, Tod. Kein Mensch kann, wenn er ehrlich ist, das mit Freuden bejahen, dass er stirbt. Nicht? Was hat denn alles für einen Sinn? Warum tue ich das und das alles? Wem gehört das dann alles? Und Sie kennen von der geheimen Offenbarung, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Ja? Also Sie spüren, dieser Lebensstrich, ein Lebensstrom aus dem ewigen, Gott verborgenen Geheimnis, der in Jesus Christus Menschennatur angenommen hat, also sichtbar wurde, er ist noch in Christus. Er ist noch in ihm. Er ist noch nicht ausgeflossen. Es fehlt noch etwas. Eine Antwort auf die Hauptfrage. Auf die Hauptfrage. Und das ist die Frage nach dem Tod. Was soll das? Also nicht erst morgen, sondern heute. Heute. Das ist die einzig ernste Frage. Heute brauche ich die Antwort. Und wenn man von dieser Frage absieht, dann bleibt alles nur Zerstreuung, Äußerlichkeit. Sehen Sie, wenn ich das übertünche, was ist dann der Sinn meines Lebens? Ich kann mich höchstens zerstreuen, dass ich nicht an den Tod denke. Aber ich habe keine Antwort. Alle Religionen oder Ideologien, die können den Tod nicht austreiben. Sie werden keine Religion finden, die den Tod austreibt. Sondern diese Religionen oder Ideologien, sie lenken nur den Menschen vom Tod ab. Schauen Sie doch, wie gehen die Atheisten mit dem Tod um? Sie lenken doch bloß ab. Oder diese praktischen Atheisten, sie versuchen einfach nicht an den Tod zu denken. Oder sie hoffen immer noch auf eine Ewigkeitspille, die es noch irgendwann mal gibt, wo man nicht mehr stirbt. Verstehen Sie, alle Religionen und Ideologien lenken nur den Menschen vom Tod ab. Oder sie versuchen, manche Religionen, Wiedergeburt. Also Tod, also ich werde ja wiedergeboren. Nicht? Aber und wieder. Aber das ist doch keine Antwort auf die Frage des Todes. Nicht? Wo ist dieser Lebensquell? Wo ist dieser unendlich ewige, in Gott verborgene Lebensquell? Kommt er zu mir? Oder ist Tod die letzte Antwort auf mein Leben? Also der Wahnsinn, sage es mal so, Wahnsinn des Geheimnisses, des Mysteriums, liegt im Gegenteil darin, nämlich in den Tod einzutreten. Das ist der Wahnsinn dieses Geheimnisses, das von Ewigkeit in Gott verborgen war und in Jesus gegenwärtig ist und zu uns strömen will. Der Wahnsinn dieses Geheimnisses ist, eigentlich in den Tod bewusst hineinzugehen. Bewusst. So wie Jesus, deshalb seine Stunde. Und das Eindringen des Lebensflusses, ich bringe mir das Wort vom Ezechiel, das Bild, oder von Johannes und der geheimen Offenbarung, der Fluss, der einfach, es gemeint ist, dieses ewig in Gott verborgene Geheimnis. Das Eindringen des Lebensflusses, der dann in Jesus Christus gegenwärtig ist. Und dieser Einfluss und dieses Eindringen in unsere Geschichte, also in unsere Zeit und Welt, ist darum so ernst, weil er unseren Tod angreift. Dieser Lebensfluss in der Person Jesu Christi dargestellt, in Jesus Christus, er greift den Tod an, auf den niemand Antwort hat. Also keiner kann Gott sehen und am Leben bleiben. Wiederholt uns ja das Wort Gottes seit der Erscheinung am Sinai. Keiner kann Gott sehen und am Leben bleiben. Johannes 1,18 verkündet uns sogar, keiner hat Gott je gesehen. Aber der einzige Sohn, der hingewandt ist zum Schoß des Vaters, er hat diesen Gott uns ausgelegt. Hildegard von Bingen spricht vom ewigen Wort, das im Innersten des Vaters ruhte. Und durch das der Vater, durch dieses ewige Wort, einmal als erstes die Lichtwelt der Engel schuf, durch dieses Wort. Aber es ruhte von Ewigkeit im Schoß des Vaters. Oder auch hier eben dieses Wort bei Johannes, der einzige Sohn, der von Ewigkeit am Herzen des Vaters ruhte. Nicht? Er hat uns Kunde gebracht. Er hat ihn, Gott, ausgelegt. Aber nicht einfach in Worten, wie im Alten Testament, sondern jetzt wird es konkret in seiner Person. Also da dieses ewige Wort, Jesus, Mensch wird, ist er zum Schoß des Todes hingewandt. Also durch seine Menschwerdung hat er ja die Situation des Menschen bejaht und angenommen, nämlich zu sterben. Wenn ich die Menschheit annehme, ist klar, dass ich sterbe. Dass Jesus diesen betritt, diesen Schoß des Todes, ja, ist das einzig entscheidende Ereignis. Das einzig entscheidende Ereignis auf unsere Hauptfrage nach dem Tod und Sinn. Jesus allein ist das Ereignis Gottes für den Menschen. Jesus allein ist das Ereignis Gottes für den Menschen, weil in ihm, in Jesus, Gott und Mensch einander begegnen. Er ist das Ereignis Gottes für uns. In ihm begegnen Gott und Mensch nicht, weil er uns von oben herab das Evangelium predigt, sondern weil er den Kelch unseres Todes trinkt. Er trinkt den Kelch unseres Todes. Er geht freiwillig in diesen Tod. Er geht in den Tod hinein. Er leugnet ihn nicht, verdrängt ihn nicht, er geht in ihn hinein, um ihn von innen her zu besiegen. Damit der Lebensstrom fließen kann. Nicht? Leben ist das Gegenteil von Tod. Aber er geht bewusst freiwillig in den Tod hinein. Das ist seine Stunde. Das ist die zweite Fülle. Und damit gibt er uns jetzt schon die Freiheit Anteil an seinem unverweslichen Leben. Jetzt schon. Anteil in Freiheit an seinem unverweslichen Leben. Das ist dieser ewige Lebensstrom, an dem wir teilhaben werden. Sofern wir unsererseits bereit sind, in seinen Liebestod einzutreten. Also uns ihm auszuliefern, ganz zu verschenken, wie er sich an den Vater total hingibt. Dieses vollkommene Ja zum Vater, das vollkommene Ja Mariens zum Willen des Vaters. Wenn auch wir in diesen Liebestod eintreten, also dass er ein Sterben, nicht ich schenke mich Gott, ich gebe mich weg, ich halte mich nicht fest, sofern wir unsererseits bereit sind, in seinen Liebestod einzutreten, nicht? Bekommen wir Anteil an seinem unverweslichen Leben. Als Randbemerkung, das geschieht dann ganz real im Herzen der Kirche, der Eucharistie, der Liturgie. Jesus ist also durch sein Sterben Sieger über den Tod und Spender seines Lebens. Durch dieses Hineingehen in den Tod, was keine Religion kennt. Sieger über den Tod. Spender seines Lebens und damit die Antwort auf die Hauptfrage des Menschen. Also Tod und Auferstehung Jesu. Das ist das einzige Ereignis in der Geschichte. Das einzige Ereignis, alles andere sind Abwandlungen. Es gibt nichts Größeres und nichts Gewaltigeres. Ist das einzige Ereignis in der Geschichte. Tod und Auferstehung Jesu. Es sind nicht zwei Ereignisse, sondern es sind zwei Momente des gleichen Mysteriums, zwei Momente des gleichen Geheimnisses. Verstehen Sie jetzt? Und zwar jenes Geheimnisses, das von Ewigkeit in Gott verborgen war. Dieser Lebensstrom, bildhaft, der in Jesus Christus sichtbar wurde und in seiner Verbindung von Menschheit und Gottheit in der Person gegenwärtig ist. Und dann in Tod und Auferstehung, wie das Gefäß in Bethanien zerbrochen wird, damit das Öl ausläuft, Heiliger Geist, Fülle des Lebens, Lebensstrom, zu all denen, die bereit sind, wie Maria, zu empfangen. Das ist die Energie von uns her, das Empfangen. Und dann kommt der Lebensstrom und vereinigt sich mit uns. Und das auf dem Höhepunkt der Liturgie. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist doch ein bisschen länger geworden. Und versuchen Sie mal, diese Gedanken einfach in Ihrem Herzen so ein bisschen zu erwägen. Sie merken, es geht um Ahnen, nicht Verstehen. Verstehen ist zu viel gesagt. Aber wir ahnen durch diese Worte hindurch etwas Unbegreifliches, wenn Sie denken von Ewigkeit in Gott verborgen. Ein unbegreiflicher Strom des Lebens, der Person ist. Jesus Christus, das ewige Wort. Und Geist Gottes ist der Bund, der uns mit ihm total verbindet, ja, wo wir eins werden mit ihm und gleichsam an diesem Lebensstrom teilhaben. Dann ist keine Frage mehr nach dem Tod, die ist beantwortet. Nächstes Mal gehen wir auf dieses Ereignis noch weiter ein. Danke Ihnen fürs Zuhören und segne Sie, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Vielen Dank, Pater Burb, für diesen Vortrag. Das war heute der erste Teil einer neuen Reihe über das Geheimnis der Liturgie. Wenn Sie, liebe Hörer, noch einmal diesen Vortrag hören möchten oder ihn weitergeben möchten, können Sie gerne einen Mitschnitt bei unserem CD-Dienst bestellen. Die Telefonnummer lautet 08328 921 120. Oder nutzen Sie unser Podcast-Angebot auf unserer Homepage www.horeb.org. Außerdem darf ich Sie noch auf das reiche ganzjährige Exerzitienprogramm in Hochaltingen hinweisen. Unser Hörerservice gibt Ihnen auch dazu gerne die Kontaktdaten.